Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht bei Jeremia im 14. Kapitel. Dies ist das Wort, das der Herr zu Jeremia sagte über die große Dürre. Juda liegt jämmerlich da, seine Städte verschmachten. Sie sinken trauernd zu Boden und Jerusalems Wehklage steigt empor. Die Großen schicken ihre Diener nach Wasser, aber wenn sie zum Brunnen kommen, finden sie kein Wasser und bringen ihre Gefäße leer zurück. Sie sind traurig und betrübt und verhüllen ihre Häupter. Die Erde ist rissig, weil es nicht regnet auf das Land. Darum sind die Ackerleute traurig und verhüllen ihre Häupter. Selbst die Hirschkühe, die auf dem Felde werfen, verlassen die Jungen, weil kein Gras wächst. Die Wildesel stehen auf den kahlen Höhen und schnappen nach Luft wie die Schakale. Ihre Augen erlöschen, weil nichts Grünes wächst. Ach Herr, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen. Denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir wieder dich gesündigt haben. Du bist doch der Trost Israels und sein Nothelfer. Warum stellst du dich, als wärst du ein Fremdling im Lande und ein Wanderer, der nur über Nacht bleibt? Warum bist du wie einer, der verzagt ist und wie ein Held, der nicht helfen kann? Du bist ja doch unter uns, Herr, und wir heißen nach deinem Namen. Verlass uns nicht. So, jetzt sitzen sie alle da und warten auf eine Klimawandel-, Ökologie- und Umweltpredigt. Und in der Tat, das ist manchmal so, dass Predigttexte, dass neben Predigttexten Texte ein aktueller Anlass tritt. Hier die Klimadiskussion. Sie steht sozusagen neben dem Predigttext und winkt aufgeregt und schreit wie ein Schüler, eine Schülerin, die etwas wissen und drangenommen werden wollen. Nimm mich! Predige über mich, sag etwas zum Klimawandel und zur Umwelt. Wenn ich die Predigt so anfange, dann muss ein Aber kommen. Das Aber heißt in diesem Fall, können wir in Deutschland wirklich diese Worte Israels, nachsprechen? Erleben wir in unseren Breiten Hungersnot, Dürre, den Tod von Wildtieren? Klar, wir erfahren aus den Nachrichten, dass es dergleichen gibt in anderen Regionen der Welt. Aber was Jeremia beschreibt, eine nicht mehr bewohnbare Umwelt, das ist für uns möglicherweise eine Schreckensvision für die Zukunft. Es ist aber nicht gegenwärtige Erfahrung. Die Zeitgenossen des Jeremia, so stellt es Jeremia dar, die erleben gegenwärtig Hunger, versiegende Quellen, Flüsse und sterbende Tiere. Wir haben vielleicht Angst vor einer solchen Zukunft. Wir befürchten, dass eine relativ ferne Zukunft so aussehen könnte, wie es in diesem Wort des Jeremia beschrieben wird. Aber jetzt leben wir im Wohlstand, im Überfluss der Natur. Wenn wir uns hier in den Worten des Jeremia wiedererkennen wollten, wenn wir behaupten wollten, dass wir das erfahren, was die Menschen damals erlitten haben, dann nehmen wir das damalige Leiden nicht ernst. Naja, sagt vielleicht der eine oder die andere, wir erfahren dieses Leiden nicht. Bei uns ist das Klima nicht ruiniert. Aber genau das ist ja das Problem, sagt vielleicht der eine oder die andere. Wir mit unserem Wohlstand, mit unserem Wohlergehen sind die Ursache des Leidens anderer. Mag sein, dass wir nicht leiden, umso schlimmer, denn wir sind die Ursache der Leiden in anderen Teilen der Welt und die Ursache möglicher Leiden künftiger Generationen. Vielleicht sind wir damit beim Text. Ach Herr, sagt Jeremia, sagt das Volk, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf uns doch um deines Namens willen, denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir gegen dich gesündigt haben. Damit hätten wir nun, so scheint es, das Thema erfasst, die Klimakatastrophe und das Bekenntnis unserer Schuld am Durst und am Hunger anderer Weltregionen, ein Ruf zur Umkehr. Aber wir sind damit immer noch nicht beim Thema des Jeremia. Treten wir doch einmal von diesen verführerisch konkreten Beschreibungen eines Dürrejahres zurück. Treten zurück auch von diesem Sündenbekenntnis, lesen weiter im Text des Jeremia und sehen auf die sehr merkwürdigen Verse, in denen beschrieben wird, wie die Beter damals Gott erfahren. Warum stellst du dich, als wärst du ein Fremdling im Land, reden die Israeliten Gott an. Und ein Wanderer, der nur über Nacht bleibt. Warum bist du, Gott, wie einer, der verzagt ist, wie ein Held, der nicht helfen kann? Eigentümliche Bilder. Ein Fremdling im Land, ein Wanderer, der nur über Nacht bleibt. Einer, der verzagt, ein Held, der nicht helfen kann. Das sind zwei Verse in diesem Text, zwei Bilder. Das erste Bild, ein Wanderer, ein Fremder. Ein Wanderer zieht weiter. Er weiß, dass er nicht bleiben muss, sondern eine Zukunft anderswo hat. Ihm geht das Unglück der Orte, durch die er zieht, nichts an. So wenig wie den Fremdling damals das Geschick des Landes kümmerte, in dem er vielleicht als Sklave lebte, wie Israel in Ägypten. Der Wanderer, der Fremde in diesem Sinne, hat nichts im Sinn mit dem Ort, an dem er ist. Er gehört da eigentlich nicht hin. Er engagiert sich nicht für diesen Ort. Das ist das erste Bild für Gott. Das zweite Bild, einer, der verzagt ist. Der Siegeswille, die Zuversicht erlahmt. Wir sehen das heutzutage zuweilen im Fußball. Leipzig liegt nach einem Feuerwerk der Bayern in der zweiten Halbzeit in der 70. Minute 4:1 zurück. Und dann gibt die Mannschaft sich auf, fängt sich noch ein Tor ein zum Endstand von 5:1. Eigentlich ist die Mannschaft Leipzig gar nicht schlecht, aber jetzt zerbricht die Moral. Sie sind verzagt. Verzagt ist damals auch ein militärisches Bild. Die militärischen Amateure im Königreich Juda sehen ein, dass sie keine Chance mehr haben gegen die wohltrainierten und disziplinierten Heere aus dem Zweistromland, mit denen sich Israel damals zur Zeit des Jeremia auseinandersetzen musste und gegen die sie keine Chance hatten. Das ist ein Held, der nicht helfen kann. Zwei Bilder. Der unbekümmerte Wanderer auf der Durchreise und der verzagte, mutlose Held. Bilder für Gott. Warum bist du wie ein Durchreisender? Warum stellst du dich, als wärst du ein mutloser Held, fragen die Israeliten Gott. Warum? Das ist die Frage des Textes. Und auch die Dürrekatastrophe ist nicht die Beschreibung einer damaligen Wirklichkeit. Auch sie ist ein Bild des Propheten, ein Gleichnis. Hier ein Bild für den Zustand Israels nach dem politischen und militärischen Zusammenbruch des Königreiches Juda vor dem übermächtigen Heer der Neubabylonier. Ein Bild für den Zusammenbruch des Lebens. Das Land verwüstet, Jerusalem zerstört, der Tempel niedergerissen. Ein Bild für das Volk, das am Ende ist und dem Gott wie ein Durchreisender, ein Fremder, ein verzagter Held geworden ist. Keine Hilfe, keine Antwort, wo eigentlich doch Hilfe zu erwarten wäre. Warum? Unser Text bietet Bilder für den Zusammenbruch. Und jetzt sind wir im Zentrum des Textes. Wir kommen in diesem Gleichnis vor, in diesen Bildern, finden uns darin wieder. Möglicherweise steht der eine, die andere ratlos vor den politischen Entwicklungen der Gegenwart. Irgendwie ist die Welt aus den Fugen geraten. Etwas stimmt nicht. Klar, wir werden uns schon hier im Kirchenraum nicht einig werden darüber, was genau die falsche Richtung ist und was eigentlich wünschenswert wäre in Grönland, in der Ukraine, im Iran, in Israel, im Sudan oder bei uns im Wahljahr 2026. Aber vermutlich haben viele von uns hier den Eindruck, dass alle Orientierungen verloren gehen, alles irgendwie schief läuft und wir den Zug der Zeit nicht aufhalten können. Warum? Oder wir stehen vor Schicksalsschlägen. Eine hoffnungslose Diagnose, schwere Erkrankungen bei uns, bei Angehörigen, auch einer Freundin von uns. Warum? Arbeitslosigkeit. Warum? Zerbrechende Gemeinschaften, Unfrieden in Familien am Arbeitsplatz, eine Trennung. Es ist nicht immer so. Wir erfahren auch Freude, Licht und Glück, keine Frage. Aber jeder und jede von uns kennt diese Situationen, in denen unsere Welt zerbricht und aus den Fugen gerät. Dann fragen wir nach dem Warum und versuchen vergeblich, uns einen Reim auf unsere Erfahrung zu machen. Jeremia, die klagenden Israeliten nehmen mit diesem Bild von der Dürre genau diese Situation und diese Frage auf und stellen sie anders diese Frage. Denn sie, Jeremia und die Israeliten, fügen ein Du ein. Die fragen nicht einfach nur warum, sondern die fragen, warum bist du wie ein Durchreisender? Warum stellst du dich, als wärst du ein verzagter Held? Eine Hand lenkt das Leben Israels. Die Israeliten erfahren einen Willen in ihrem Geschick, einen rätselhaften Willen. Sie sprechen nicht über ihn, er tut etwas und er ist rätselhaft, sondern sie sprechen diesen Willen an. Du. Die zerbrechende Welt ist für Israel die Erfahrung der Hand eines schweigenden Gottes. Das unter der Dürre leidende Land ist das Bild für das Leiden unter dem Schweigen Gottes. Die zerbrechende Welt wird beschrieben und in Bilder gefasst. Dürrekatastrophe, der militärische Untergang. Und wir erkennen uns darin wieder, zeichnen uns ein in diese Bilder. Unsere Welt, die im Kleinen oder im Großen zerbricht. Etwas stimmt nicht mit unserem Verhältnis zu Gott. Aber Israel spricht zu diesem schweigenden Gott, spricht, wie wir untereinander sprechen, wenn unsere Lebensmenschen verstummen, vorwurfsvoll verstummen. Was hab ich falsch gemacht? Ach Herr, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen. Das ist die Bitte um Versöhnung mit der Hand, die wir im Zerbrechen unserer Welt erfahren. Versöhnung mit dem fremdgewordenen Gott. Gott. Wie ein Durchreisender, wie ein verzagter Held. Aber diese Erfahrung der Not, das dunkle Handeln der fremden Hand im Leben Israels, wird in unserem Text eingerahmt. Sie sehen es, wenn Sie die letzten drei Verse lesen. Die Anrede Gottes beginnt nämlich mit den Worten: Du bist der Trost Israels und sein Nothelfer. Und dann erst folgen die Bilder vom Wanderer, vom Fremden, vom verzagten Helden, vom schweigenden Gott. Und dann kommt wieder: Du bist ja doch unter uns, Herr, und wir heißen nach deinem Namen. Das kommt nach dieser Klage über den schweigenden und unbekümmerten Gott. Israel redet mit dem schweigenden Gott und spricht ihn darauf an, dass er doch eigentlich der Trost und der Nothelfer ist. Israel fragt angesichts des Schweigens Gottes nach Gott, dem Tröster. Und auch wir stehen nicht einfach am Anfang eines Jahres, das irgendwie weitergeht, sondern der Predigttext, unsere Liturgie, unser Kirchenjahr stellt uns in einen Zusammenhang. Auch unsere gegenwärtige Erfahrung der rätselhaften Hand in unserem Leben, des Schweigens Gottes, ist eingerahmt. Denn wir kommen von Weihnachten her. Das ist die Zusage, dass Gott zu uns kommt, in die Mitte des Menschseins, dass im Dunkel ein Licht aufgeht. Du bist doch der Tröster und Nothelfer. Und wir gehen auf der anderen Seite auf Ostern zu, ein Versprechen. Gott überwindet das Leiden und den Tod nicht nur damals, sondern bei uns. Zugesagt in der Taufe, die uns mit Christi Tod und Auferstehung verbindet. Du bist ja doch unter uns, Herr, und wir heißen nach deinem Namen. Das heißt, mit unseren Lebenskatastrophen, mit unseren Erfahrungen der dunklen Hand Gottes stehen wir zwischen Weihnachten und Ostern und sprechen zu dem schweigenden Gott in der Hoffnung oder im Vertrauen darauf, dass die Hand, die unser Leben lenkt, eigentlich kein Fremder und kein Wanderer auf der Durchreise ist und auch kein verzagter Held, sondern der Trost und der Nothelfer, der unter uns ist. Was könnte das bedeuten, ganz konkret? Für Israel ist nichts mehr gut geworden damals. Der Staat, das Königtum, der Tempel wurde nicht wiederhergestellt. Kein Happy Ending. Alles wird wieder gut. Aber es hat sich ein neuer Weg aufgetan für Israel. Ein besonderer Weg, der in die Diaspora, in die Zerstreuung führte, aber begleitet war von der Gewissheit, dass diesen Weg Gott mitgeht. Auch in unserem Leben wird nicht einfach alles wieder gut nach unseren großen und kleinen Katastrophen. Wir gehen schwere Wege, wenn wir erkranken, wenn unsere Beziehungen zerbrechen. Es wird nicht einfach alles gut. Aber wir gehen einen neuen Weg, wie Israel, in der Hoffnung, dass es der Weg ist, auf dem Gott bei uns ist, unser Trost und unser Nothelfer ist. Gott schweigt nicht mehr. Gott wird Mensch. Er wird ein Mensch, der am Kreuz unsere Gottverlassenheit erfährt. Ein Mensch, der doch nicht aufhört, in dieser Gottverlassenheit Gott anzurufen als mein Gott und ihn als Du anzusprechen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nach seinem Namen, nach Christi Namen, heißen wir. Wir sind mit seinem Geschick, mit seinem Kreuz verbunden. Das ist der Gott, von dem Jeremia, von dem Israel sagt, du bist doch unter uns. In unseren Lebenskatastrophen ist er gegenwärtig. Wir folgen ihm nach, ins Schweigen Gottes, auf die Auferstehung hin. Wir werden sein Leben erfahren. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft und höher ist als unsere Angst vor dem Schweigen Gottes, der bewahre eure Herzen und Sinne in der Hoffnung auf die Auferstehung Jesu Christi. Amen.